Entschuldigung, wenn ich mich zwischendrin immer wieder mal schneuzen muss oder trinken muss, das ist heute ein bisschen schwierig. Wir sind im Prediger Kapitel 4. Ich glaube, ihr seid letztes Mal mit dem Manfred bis Vers 6 gekommen, stimmt das? Wer war da letztes Mal? Marianne?
Ja.
Dann machen wir, genau, dann machen wir im Vers 7 weiter. Was denkt ihr, ist das Wichtigste in unserem Leben eigentlich oder an unserer Existenz?
Dass wir unsere Bestimmung finden und dass wir ans Ziel kommen.
Okay, ja.
Also nicht unnötig gelebt haben, unsinnig.
Und was ist das Ziel?
Ziel.
Eigentlich. Ich meine, Jesus ist klar.
Viel Frucht bringen.
Frucht bringen, ja. Wie bringen wir Frucht?
Liebe, Güte.
Aha. Barmherzigkeit. Durch Werke.
Ja. Für wen tun wir die Werke?
Zum Beispiel für die Mitmenschen.
Genau. Das ist der Punkt, auf den ich eigentlich raus will. Gott hat uns für Beziehung geschaffen eigentlich. Zuerst für Beziehung mit sich selbst, aber dann auch für Beziehung mit unseren Mitmenschen. Wenn wir die Bibel anschauen, dann merken wir, das hat die Kirche sehr früh entdeckt und auch festgemacht, dass unser Gott ein dreieiniger Gott ist. Was wir nicht völlig verstehen können, aber der eine Gott offenbart sich in drei unterscheidbaren Personen, als Vater und als Sohn und als Heiliger Geist. Das heißt, wir könnten eigentlich sagen, Gott selbst ist eine Art Beziehung. Er hat Beziehung in sich selbst. Der Vater mit dem Sohn, der Sohn mit dem Vater. Wir brauchen nur die Evangelien lesen, da lesen wir von dieser Beziehung, der Geist mit den anderen beiden Personen. Also Gott ist Beziehung. Und dann, als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, ja, alles ist eigentlich gut, aber eines war nicht gut. Und was war das?
Dass der Mann allein war.
Genau. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das heißt, der Mensch braucht Beziehung. Und dann hat Gott die Frau geschaffen, dem Mann als Gehilfin, als Gefährtin, hat sie von seiner Seite genommen, von der Rippe, nicht irgendwie vom Hintern oder der Zehe oder so irgendwie, dass sie was Geringeres wäre, auch nicht irgendwie vom Kopf, dass sie was Höheres wäre, sondern aus seiner Seite als Gefährtin. Und Gott hat uns als einzelnen Menschen in einem gewissen Sinn mit einem Mangel geschaffen schon. Ich meine, Paradies war alles super perfekt und die hatten perfekte Beziehung, aber ganz am Anfang, bevor die Frau geschaffen wurde, hat dem Mann was gefehlt. Der hatte Beziehung mit Gott, der hatte Beziehung zu den Tieren, hat ihnen die Namen gegeben und Gott hat ihm eigentlich den Auftrag gegeben. Warum? Damit er merkt, dass ihm was fehlt. Und dann hat er eine Frau gegeben und hat gesagt, wow, das ist es jetzt, das ist Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Und deswegen wird der Mann Vater und Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen. Und die beiden werden ein Fleisch werden, werden zu einer Einheit werden. Da ist Beziehung da. Also Gott hat uns von Anfang an auf Beziehung hin geschaffen. Und das ist der Sinn unseres Lebens. Beziehung mit Gott, aber dann auch Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und das ist, was Jesus sagt, das erste Gebot und das zweite Gebot, also den Willen Gottes zusammengefasst ist, liebe Gott mit allem, was du bist, und dann lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wir werden unsere Bestimmung finden, wir werden unsere Erfüllung finden in Beziehungen und wir werden auch unsere Berufung erfüllen im Kontext von Beziehungen. Und die Menschen haben das manchmal falsch, dass wir denken, okay, im Leben dreht sich's um Karriere, irgendein Ziel erreichen oder materielles Ziel erreichen, irgendwas Materielles aufbauen. Aber all diese Dinge sind Das erste Ziel. All diese Dinge haben eigentlich erst einen Wert und ihren Sinn und erfüllen uns auch erst, wo wir zufrieden sein können damit, wenn es im Kontext von Beziehung verwendet wird oder gelebt wird. Versteht ihr? Es geht nicht um ein Haus, dass ich ein Haus habe. Wenn ich in dem Haus als Familie wohne, weil ich Dach über dem Kopf für meine Frau und für meine Kinder brauche, dann gewinnt dieses Haus eigentlich erst einen Wert oder eigentlich einen Sinn. Wenn ich jetzt ein leeres Haus kaufe als Spekulationsobjekt und das steht dann 20 Jahre leer, weil ich einen Gewinn machen will damit, dann verfehlt es eigentlich sein Ziel. Wenn ich das Haus baue für Waisenkinder oder um jemand anderen was Gutes zu tun, oder muss ja nicht gerade Waisenkinder sein, wenn ich ein Haus baue, um es zu vermieten, um anderen Menschen ein Dach über dem Kopf zu bieten, und ich das als Dienst sehe, nicht nur als Melkkuh, um Geld zu machen, sondern wirklich als Dienst, dann bekommt dieses Haus wirklich einen Wert. Genauso ist es mit meinem Job. Wenn wir arbeiten, nur um zu arbeiten, dann ist es ziemlich sinnlos und illusionslos und frustrierend eigentlich. Da sind wir so im Hamsterrad des täglichen Lebens drin. Wenn ich arbeite, um Geld zu verdienen und das anzuhäufen, dann ist es auch leer, weil All You Need Is Love, haben schon die Beatles gesungen. Das, was Geld nicht kaufen kann. Und also all dieses Geld oder dieser Wert, diese Werte, die wir anhäufen, sind in sich leer, wenn sie zum Selbstzweck werden. Auf der anderen Seite kann es sehr bedeutend sein, wenn es im Kontext von Beziehung gebraucht wird. Wenn Gott mir mehr gegeben hat, als ich selber brauche und für meine Familie brauche, dann ist es deswegen, weil es irgendwem anderen gibt, der nicht das hat, was er braucht. Und dann kann ich weitergeben. Und da plötzlich bekommt das Geld, was irgendwie anonym auf meinem Konto liegt und eigentlich mir nichts bringt, ja, wenn ich es eh nicht brauche und jemand anderen nichts bringt und eigentlich ein toter Wert ist, totes Kapital ist, da gewinnt es eigentlich erst wirklich Wert, weil es im Kontext von Beziehung angewandt wird. Und Prediger redet sehr viel über Sinnlosigkeit und eigentlich die Erfahrung eines Lebens ohne Gott, einfach unter der Sonne, ohne Bezug zu der wichtigsten Beziehung eigentlich. Und wenn unsere Beziehung mit Gott gestört ist, dann ist normal auch unsere Beziehung mit den Mitmenschen gestört. Und vieles von dem, was Salomo hier sagt, ist einfach Frust. Aber ich glaube, heute und in dieser Stelle hat er wirklich was, wo er eine Wahrheit ergriffen hat. Und er hat eigentlich über Beziehung gesprochen. In Versen 4 bis 6 hat er über den Sinn von Arbeit gesprochen. Und eigentlich über fehlgeleitete Beziehungen am Arbeitsplatz. Nämlich, die Menschen arbeiten, weil sie eifersüchtig sind gegen den anderen, so dieser Wettkampf. Und das macht die Beziehung nicht sehr schön und nicht fruchtbar, erfüllt uns nicht und macht eigentlich die Arbeit auch relativ leer. Weil es eigentlich darum geht, was kann ich dem anderen auswischen, und das ist ein sehr niedriges Ziel, nicht befriedigendes Ziel. Und dann jetzt in den Versen 7 und 8 geht es auch immer um Arbeit, aber da geht es jetzt um einen Menschen, der einfach Reichtum aufhäuft und nicht genug bekommen kann, aber im Kontext ohne Beziehung oder im Kontext, nicht im Kontext einer Beziehung. Und das ist leer. Lass uns mal diese zwei Verse lesen. Und ich wandte mich und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da ist einer allein und kein zweiter bei ihm. Auch hat er weder Sohn noch Bruder. Also hier haben wir einen Menschen, der ist völlig allein. Der hat keinen Sohn, keinen Bruder, hat keine Erben. Und was tut er in seiner Einsamkeit? Er macht eigentlich die Arbeit zum Selbstzweck oder das Anhäufen von Geld zum Selbstzweck. Manchmal kann das ein Trost sein. Ne? Was machen wir, wenn wir uns einsam fühlen? Manche gehen an die falsche Stelle, ja, versenken sich in Videospiele oder gehen shoppen von mir aus und kaufen immer mehr, um irgendwie dieses Loch zu füllen, was eigentlich für Beziehungen geschaffen ist. Und das heißt hier von diesem einsamen Menschen, und für all seine Mühen gibt es kein Ende. Der ist im Hamsterrad drin. Auch werden seine Augen am Reichtum nicht satt. Rockefeller wurde gefragt, was brauchst du, wie viel musst du haben, damit du zufrieden bist? Und er hat gesagt, immer ein bisschen mehr. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, wenn du Multimillionär, Milliardär bist, es macht überhaupt keinen Sinn. Das bringt dieses bisschen mehr, ne? Je mehr du hast, desto weniger wird das bisschen mehr, was du verdienst, eigentlich im Vergleich zum anderen. Es wird eigentlich immer unbefriedigender, selbst wenn man Materialist ist. Weil man hat eh schon zu viel. Es macht keinen Unterschied mehr. Man ist schon satt. Man kann eh nichts mehr essen. Es macht keinen Unterschied mehr, ob ein Stück Brot überbleibt oder noch eine Tafel für 50 Leute. Es bringt mir nichts mehr. Aber seine Augen sehen sich am Reichtum nicht satt. Es muss immer mehr sein, dass wir hier einen einsamen und unzufriedenen Menschen, weil er seine Arbeit falsch nutzt mit dem falschen Ziel, weil er ja, schlicht und einfach falsche Ziele hat für sein Leben. Götzendiener ist, dem Mammon dient, statt Gott dient. Und dann sagt er, für wen mühe ich mich also ab? Und lasse ich meine Seele Gutes entbehren? Auch das ist Nichtigkeit und ein übles Geschäft. Also ich mühe mich ab für etwas, was mich völlig leer zurücklässt. Ich denke an diesen reichen Mann, von dem Jesus erzählt hat, der erfolgreich war, und Erfolg ist eine schöne Sache, auch Reichtum zu haben ist eine gute Sache. Wir dürfen das gar nicht negativ sehen. Die Frage ist, was mache ich mit dem Segen, den Gott mir gibt? Und er hat mehr eingenommen, als seine Lagerräume halten konnten. War eine Agrargesellschaft damals, heute würde man sagen, vielleicht ist es ein Aktienfonds oder ein Bankkonto. Es war einfach mehr, als irgendwie sinnvoll war. Und es war jetzt keiner, der vom Hand in den Mund gelebt hat, sondern der hatte schon Lagerhäuser gebaut, er hatte schon, weiß nicht, von mir aus 10 Bankkonten und verschiedene Fonds, und die waren alle fett gefüllt. Also mehr, als er braucht. Und dann hat er noch mehr eingenommen, und was war seine Lösung? Er hat gesagt, lass mich noch mehr Lagerhäuser bauen, damit ich noch mehr unterbringen kann und noch mehr aufhäufen kann. Und das war ein einsamer Mensch in seinem ganzen Reichtum. Das war so ein Dagobert Duck, ne, der in seinem Geldspeicher sitzt und eigentlich ziemlich einsam ist dabei und isoliert von dem, was wirklich zählt im Leben. Und Jesus sagt zu diesem Mann, du bist ein Tor. Weil Gott wird dein Leben von dir fordern, diese Nacht. Und was ist dann mit dem ganzen Zeug? Und was sagt er? Hier, Mensch, der sich nicht satt sieht, der immer mehr aufhäuft. Aber warum? Am Ende sagt er, für wen ist das Ganze? Ich habe keinen Bruder, ich habe keinen Sohn, ich habe keinen Erben. Für was ist das Ganze? Ich sitze allein im goldenen Käfig. Eigentlich. Und Salomo sagt, das ist Nichtigkeit. Das ist ein übles Geschäft. Wenn das dein Leben ausmacht, wenn du dafür lebst, dann ist es ein übles Geschäft. Das ist ein übles Geschäftsleben, wenn es nur darum geht. Habt ihr noch was ihr da hinzufügen wollt? Zu dem Absatz, zu dem Gedanken.
Ja, unsere Medien machen sehr viel dafür, dass man immer mehr haben will. Das sieht man schon. Ich Ich beobachte das immer wieder, wenn ich im Kaufhaus bin und wie alles schön sortiert ist, dass Kinder schon manipuliert werden an der Kasse, dass sie sich das holen, was schmeckt und Werbung und so. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Wie die Menschen manipuliert werden. Und immer mehr und immer mehr und immer das Neueste.
Kann es aber wirklich nur erkennen, wenn man Christ ist, ne?
Ja.
Eigentlich.
Ja. Mhm.
Ich meine, wie sollen die Menschen das erkennen, dass sie da im Falschen so falsches denken?
Ja,
sie sichert sich ja auch für die Zukunft.
Man sieht auch bei den Reichen, wie viele sind drogenabhängig und bringen sich um, selbst im Auto, obwohl sie Erfolg haben, Geld haben. Also man sieht immer wieder, dass das alles nicht glücklich macht.
Ja.
Dass die Menschen letztendlich einsam sind. Und
ja, und viele von diesen ganz Reichen sind einsam, ne?
Ja, ja.
Manchmal ist Reichtum auch ein Hindernis, wirkliche Freunde zu haben. Ne? Ich meine, wer reich ist, hat viele Freunde, sagen schon die Sprüche, aber ja, weil sie was haben wollen von dir. Ne? Das ist eine echte Freundschaft. Und das, was wir haben, das gewinnt erst einen Wert im Kontext von Beziehung.
Was aber auch schlimm ist, dass die Reichen sich auch nicht freuen können.
Dass
ja.
Die Reichen sich
nicht freuen können.
Ach so.
Ja. Über das, was sie haben.
Ja, die haben alles. Das ist alles
selbstverständlich. Wenn man noch mehr haben will.
Selbstverständlich, was sie haben.
Du könntest dich dran freuen, wenn du sagst, wow, ich habe so viel übrig, ich kann ein Waisenhaus in Indien bauen. Und da hast du Freude, wenn du in die Augen der Gesichter schaust. Oder von mir aus, wenn du sagst, ich kann auf Urlaub fahren mit meiner Familie. Da hat es plötzlich einen echten Wert. Aber wenn es nicht im Kontext von Beziehung ist, ist es völlig leer. Mhm. Und es befriedigt uns auch nicht. Okay, im nächsten Absatz geht es um Beziehung. Vers 9. Zwei sind besser dran als ein Einzelner. Zwei sind besser dran. Warum? Erstens, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Also wenn ich mich mühe, wenn ich arbeite und das Ganze im Kontext von Gemeinschaft, von Beziehung, dann habe ich einen guten Lohn. Dann macht meine Arbeit Sinn, dann hat meine Arbeit einen Wert. Wenn ich arbeite, um meine Kinder zu ernähren und im Gedanken weiß, okay, heute Abend können wir alle essen oder wir können auf Urlaub fahren und die werden eine Freude haben dran, dann macht es mir auch mehr Freude, den Job zu tun. Und wenn ich dann vielleicht noch einen Kollegen habe, mit dem ich mich gut verstehe, dann macht Arbeit wirklich Spaß. Und dann ist eigentlich das, was ich verdiene, ein Nebeneffekt. Das ist so ein Benefit, der noch dazu kommt. Ne? In erster Linie, alles, was ihr tut, arbeitet als dem Herrn, heißt im Kolosserbrief. Er ist unser Arbeitgeber, um ihn zu ehren. Und wenn wir das tun können und noch dazu im Kontext von Gemeinschaft, dann ist es wunderschön. Wenn wir Christen zusammenarbeiten können an irgendeinem Projekt, Jesus Night oder Praise Land, das ist was Wunderbares, das ist was Schönes. Also ein Einzelner ist besser dran, zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Die Mühe ist nicht sinnlos, die Mühe ist nicht wertlos. Und dann zweitens, denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Also zweitens, wenn man zu zweit ist, kann man sich gegenseitig helfen. Wenn einer ausrutscht und hinfällt, kann der andere ihm aufhelfen. Und ich denke da an Jakobusbrief, Kapitel 6. Da steht, meine Brüder, in Vers 19 und 20, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Also auch geistlich gesehen, wenn einer...
Jakobus 6.
5. Jakobus 5, ja, Entschuldigung. Ja. Hat er nur 5 Kapitel. Ja,
5.
War ein kleiner Test.
Ich dachte schon, meine Seite ist ja, ausgerissen. Ja, ich guck. 5 und was?
19 und 20. Also wenn jemand geistlich ausrutscht und du lebst in Gemeinschaft, dann sind Geschwister da, die dir aufhelfen. Und das ist so wichtig. Deswegen sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, lass uns das zusammenkommen und nicht versäumen. Da ist ein echter Schutz abzufallen oder geistlich Schiffbruch zu erleben. Wenn ich allein irgendwo bin und so ein einsamer Christ irgendwo draußen, ich und der Herr, das reicht mir. Wenn du in irgendein komisches Denken reinkommst oder irgendeine komische Theologie oder vielleicht Zweifel oder Anfechtungen, was immer es ist, und da ist niemand da, mit dem du dich austauschen kannst oder zu dem du sagen kannst, bitte Bruder oder Schwester, bete für mich oder ich habe hier eine Not, ich habe ein Problem, dann bist du echt allein da und dann bist du ein Fraß für den Teufel. Die Bibel sagt uns, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe
und verschlingt uns.
Versucht zu verschlingen. Und was macht ein Löwe? Der sucht sich das Einsame aus, das einsame Rehlein oder die einsame Gazelle, die von der Herde weggekommen ist, die wird so einen leichten Fraß. Und das gilt auch geistlich, denke ich. Also das ist ein Vorteil von Gemeinschaft. Wenn man zu zweit ist, kann man sich und da kann man einander helfen. Und all diese Dinge haben Anwendung für uns als Gemeinde, als Gemeindeleben. So soll Gemeindeleben eigentlich aussehen. Wir arbeiten zusammen, wir helfen einander auf. Das dritte ist in Vers 11, auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Damals gab es keine Heizung. Die haben ein Feuer gehabt in ihrem Haus, die hatten die Tiere mit im Haus drin, auf der unteren Ebene, die haben mitgeheizt, waren so lebendige Heizkörper und dann war es jetzt wichtig, wie es gerochen hat. Ne?
Ich kenne das noch von meiner Oma, sie hat ein Haus, also eine Wohnung neben dem Kuhstall. Mhm. Die ganze Wärme vom Kuhstall kam in die Wohnung rein, Hauptsache es war warm,
ja.
Wie es gerochen hat.
Und dann abends haben sie sich zusammengekuschelt. Dass sie dann warm geworden ist. Und wieder, wenn du Gemeinschaft lebst, dann hast du jemanden, der dich wärmt. Wenn du allein bist, dann musst du frieren. Dann wird es kalt. Und ich denke, das können wir auch geistlich sehen. In kalten Situationen. Du hast eine Absage gekriegt für eine Bewerbung zum Beispiel. Und bist enttäuscht. Kann dich ein Bruder oder eine Schwester wärmen, dich ermutigen oder also der erste Schultag, du wirst irgendwo gehänselt oder fühlst dich unsicher und es kommt jemand zu deiner Seite, der sagt, komm, ich gehe mit dir, ich ermutige dich, ich bete für dich. Einander wärmen, Wärme von Gottes Liebe, das ist voran die Welt uns erkennen wird, dass wir Geschwister sind, dass wir einander lieben. Und das ist unsere Berufung. Vers 12, und wenn einer den Einzelnen überwältigt, irgendwelche Diebe überfallen ihn, irgendwelche Räuber, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Also auch im Kontext von Räubern, von Kampf, von geistlichen Kampf auch. Wenn der Feind einem Bruder, einer Schwester einen Segen rauben will, irgendwie komische Gedanken in den Kopf setzt, dass sie depressiv sind oder ich taug nichts, ich habe nichts, diese Dinge, dann können wir zur Seite kommen und können praktisch das Land wieder zurückerobern, ja, diesen Segen, den Jesus uns gegeben hat. Mit Gottes Wort, weil die Bibel sagt, jeder hat eine geistliche Gabe. Jeder. Und jeder ist unendlich viel wert, so viel wert, dass Jesus für ihn gestorben ist. Und jeder ist wichtig. Gerade die unscheinbaren Glieder, sagt uns der Paulus, sind oft die wichtigeren in der Gemeinschaft. Und so, wenn der Feind angreift und lügt, und dann können wir zusammenstehen. Wieder, das ist ein Schutz. Wenn der Hebräerbrief liest, da geht es genau darum, nicht vom Glauben abzufallen. Und er sagt, lasst uns das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Wir können zusammenstehen, wir können füreinander beten, wir können einander Wort Gottes weitergeben. Und dann heißt es am Schluss, und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Das ist ein Vers, der gern bei Hochzeiten zitiert wird. So Gott wäre die dritte Schnur und die zwei Partner, die sich mit Gott eins machen. Ja, ich denke, es ist eine schöne Anwendung davon, aber eigentlich, glaube ich, redet es hier einfach von drei Menschen. Das sagt, zwei statt einer, das ist super, aber wenn es drei sind, ist noch besser. Also je mehr wir in Gemeinschaft leben, als Menschen und als Christen, desto besser ist es. Desto reicher werden wir sein, desto wärmer werden wir sein, desto beschützter werden wir sein, desto mehr wird es Spaß machen, zusammen zu arbeiten und zusammen zu kämpfen. Also je mehr, desto besser, sagt der Salomo. Und ich glaube, dass das unser Zeugnis als Gemeinde ist. Wenn Menschen so eine Gemeinschaft sehen. Ich glaube, dass das Thema in unserer Kultur heutzutage ist. Gerade bei den jungen Leuten. Ich glaube, die große Frage ist vielleicht gar nicht mehr so, was ist Wahrheit? Oder so, wie es früher noch sehr wichtig war. Ich glaube, die große Frage heutzutage ist, wo gehöre ich hin? Wofür bin ich da? Und es gibt sehr, sehr viele einsame Menschen. Jugendlichen, die nur mehr virtuelle Beziehungen haben und eigentlich allein vorm Computer sitzen. Und ich meine, dann lesen wir von diesen Dingen wie diesen Massaker in Amerika, wo diese einsamen jungen Menschen einfach furchtbare Dinge anrufen, einfach damit irgendjemand sie kennt. Weil sie so leer sind und so tot sind innen drinnen und so verzweifelt sind. Wenn ich wenigstens einmal in der Zeitung stehe in meinem Leben, dafür ist es wert zu sterben. Also total perverses, verkehrtes Denken, aber so sehr sind die vom Teufel belogen und in ihrer Einsamkeit wirklich zerstört. Oder alte Menschen irgendwo in einem Heim, die niemand besucht. Ganz, ganz viele Möglichkeiten für uns Christen, Gottes Liebe weiterzugeben. Gemeinschaft weiterzugeben einfach. Ist nicht so super kompliziert. Einfach jemanden zum Essen einzuladen oder zum Kaffee oder besuchen zu gehen. Im Altersheim. Als die Frau Lewis noch gelebt hat, die Inge kennt sie in Ludwigshafen. Und sie musste dann im Pflegeheim übersiedeln und war total deprimiert. Und es war wirklich schwer. Und dann haben wir sie einfach nur besucht mit unseren Jungs. Und die Jungs hatten einen Dienst an dieser, an dieser Frau. Die haben ihr Freude gebracht. Und wir konnten sie ermutigen. Und es ist so einfach. Es braucht gar nicht große Programme oder große Show oder Riesenproduktion. Einfach hingehen. Gefangene besuchen. Das Interessante ist, dass Jesus sagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist wieder der große Kontext, Kontext von Anbetung, Kontext von Gottesdienst. Ich glaube, die Bibel spricht eigentlich noch viel mehr in diesem Kontext von Liebe, auch von Gott lieben. Und ich glaube, wir haben es ein bisschen begrenzt. Wir haben, glaube ich, auch immer so diese Vorstellung, ja, wenn ich Gott wirklich liebe, wenn ich Jesus wirklich liebe, dann kommen wir zur Anbetung zusammen und wir preisen ihn und wir loben ihn und das ist ein Ausdruck unserer Liebe, das hat seinen Wert.
Aber da draußen.
Aber Jesus sagt, wenn er mich persönlich lieb haben wollt, das ist die eine Stelle im Neuen Testament, dann geht zu den Menschen und habt sie lieb. Dann habt ihr mich lieb. Und ich denke, im Alten Testament, wo die Propheten das Volk zurechtweisen, Jesaja, und sagt, hey, eure ganzen Opfer, eure Religiosität, euer Fasten, all dieses Zeug, ja, auch ja, diese Anbetung, das, was ihr macht, das ist alles nichts, wenn es mit dem falschen Herzen ist. Und er sagt, das ist ein Fasten, was mir gefällt, die Waisen und die Witwen zu besuchen, und er hebt es interessanterweise wieder auf diesen Kontext von bedürftigen Menschen. Und ich denke, das fängt bei den Geschwistern an, aber geht dann auch raus in die Welt, in die Beziehungen, in die Gott uns reingestellt hat mit vorchristlichen Menschen. Und das ist, wie wir die Welt gewinnen. Das sind ja die Riesenprogramme und die Riesendinge. Das, was Menschen vor allem anzieht, ist Liebe, Wahrheit, Glaube, wenn Menschen das wirklich sehen, Gemeinschaft. Wenn Menschen sehen, da ist eine Gruppe, die hat sich lieb und die leben wirklich Gemeinschaft, Koinonia-Gemeinschaft. Und wir sind da wirklich auch so ein Stück weit behindert in unserer Kultur, weil unsere Kultur so eine Eventkultur ist. Und wir machen christliche Gemeinschaft zu einem Event. Gottesdienst von 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Und dann haben wir Gemeinschaft gehabt. Wir sind Teil davon. Aber Koinonia, Gemeinschaft bedeutet eigentlich das Leben miteinander teilen. Unter der Woche mal den Hörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, Inge, wie geht's dir? Ich habe gerade an dich gedacht, ich bete für dich, ich habe dich lieb, ich, was immer, ich habe einen Vers für dich. Solche Dinge, das ist Gemeinschaft. Oder mal nachzufragen, wie geht's dir? Komm, lass uns gemeinsam irgendeine alte Frau besuchen oder von mir aus deine Eltern besuchen oder die Gitarre mitnehmen und denen Psalmen singen. Warum nicht? Es ist so einfach. Es braucht eine Riesenproduktion, es braucht einen riesen Organisationsaufwand. Wir gehen jetzt evangelisieren und all diese Dinge, diese Events, die wir organisieren. Es ist ganz einfach im täglichen Leben Liebe zu bringen, ja, Gemeinschaft zu bringen. Das ist, was die Menschen anzieht. Seht, wie lieb sie einander haben, haben die Menschen vor den Jüngern gesagt. Und das war attraktiv. Und ich glaube, das ist attraktiv, gerade für den postmodernen Menschen heute, der in so vielen verschiedenen Parallelwelten surft und der es ja irgendwie vereinbaren kann, ja, sonntags in die Kirche zu gehen und dann mit der Freundin zusammen zu wohnen und sich am Wochenende niederzusaufen und vielleicht sogar klauen zu gehen, alles. Aber sie gehören nirgendwo wirklich dazu. Und das ist wirklich das, wo die Herzen brennen und wo die Herzen hungrig sind, nach echter Gemeinschaft, nach echter Liebe. Und wenn die Menschen das sehen, untereinander und auch die Beziehung mit Gott, die wir haben. Das war das Besondere an Jesus, oder? Das haben die Menschen an Jesus gesehen, dass seine Beziehung mit Gott anders war als die der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Sie haben gesagt, dieser redet mit Vollmacht. Die Jünger haben beobachtet, wie Jesus im Gebet war und haben gesagt, Herr, lehr uns beten, lehr uns Beziehung mit Gott zu leben. Später in der Apostelgeschichte heißt es von den Aposteln, Gerichtshof der Juden war völlig erstaunt, weil sie gesagt haben, das sind völlig ungelernte Leute, das waren Fischer, das waren keine Theologen, aber sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Die haben was von dieser Beziehung gesehen, von dieser Qualität. Und ist es nicht das, was uns letztendlich zu Jesus gebracht hat? In meinem Fall war das so, Menschen zu treffen, die Gott gekannt haben. Das hat mich tief beeindruckt. Ich bin religiös aufgewachsen, jeden Sonntag in die Kirche, war auch nicht viel mit Gemeinschaft. Es war eine Stunde und das war's, dann wieder heim und man hat sich nie mehr über Glauben unterhalten. Aber dann junge Menschen zu treffen, die Gott einfach wirklich kannten. Da hat mein Herz gesagt, das will ich auch. Danach sehne ich mich. Und danach sehnt sich jedes Herz, ob es den Menschen bewusst ist oder nicht bewusst ist. Also, Gemeinschaft. Ich wollte dazu noch was sagen, zu dem Absatz. So viel.
Wenn ich daran denke, wie ich wirklich in der Not war, das war damals, wo ich zum Glauben auch gekommen bin, und war mit Julia in Südafrika, sie war drogenabhängig und Psychose, eine nach der anderen, ständig zwischen Klinik und Psychotherapeuten. Ich war verzweifelt, ich war schon wirklich erledigt. Und ich habe Menschen kennengelernt, Christen, eine christliche Gemeinde, die hat mich 3 Monate lang getragen. Ich habe jeden Morgen bin ich hin und wir haben zusammen gebetet, eine halbe Stunde. Julia hat noch geschlafen, weil sie vollgepumpt war mit Tabletten. Aber ich habe mir so viel Kraft geholt und sie haben mich mit so einer Liebe empfangen und haben mir so geholfen. Wahnsinn.
Ja, das sind die Leute Realität, ne?
Ja.
Geistliche Realität, es ist echt. Und das ist ja auch was wieder nur Jesus uns schenken kann. Ne?
Ja.
Wenn wir so als unterschiedliche Haufen zusammenkommen, Alte und Junge und Arme und Reiche und
die Frage gestellt,
Schwarze und Blaue und
was sonst was. So viel Liebe in sich haben. So. Also, und haben sie auch gesagt, wenn du Jesus in dir hast, hast du es.
Das muss Jesus uns schenken. Und das ist das Wunderbare an der Gemeinde, dass er uns eins macht als Menschen, die wahrscheinlich
natürlich nicht
viel Gemeinschaft miteinander hätten.
Man muss auch zulassen, das ist es ja. Und manchmal verbauen wir einiges.
Deswegen ist es gut, hier so Hauskreis, zusammenkommen, voneinander wissen, füreinander beten. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Sich öffnen voreinander. Wir müssen uns auch nichts mehr vormachen. Ist so wertvoll.
Ja.
Noch was? Was euch gekommen ist? Jetzt machen wir im Vers 13 weiter. Es ist besser ein Junge arm, aber weise, als ein König alt, aber töricht. Vielleicht hat der Salomo von sich selbst gesprochen hier. Der es nicht versteht, sich warnen zu lassen. Also wieder, hier haben wir einen König, der nicht im Kontext von Gemeinschaft lebt. Oder einen Leiter. Können wir auf jeden Bereich unseres Lebens, wo Leidenschaft existiert, anwenden. Und dann heißt hier von dem jungen König, ja, aus dem Gefängnis geht er hervor, um König zu werden, obwohl er als Armer unter der Königsherrschaft jenes Königs geboren wurde. Also der Junge, der aus sehr einfachen Verhältnissen, sage ich mal, kommt, Verbrecherkind, kommt zur Königsherrschaft und überflügelt den alten König. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne leben, mit dem Jungen, dem Zweiten, der an jene Stelle treten sollte, endlos das ganze Volk, alle, die er führte. Also dieser junge Kerl hat unheimlichen Zuspruch. Der Alte wird vergessen und alle freuen sich über den Neuen, alle folgen ihm gerne nach, der ist beliebt. Und dann lesen wir aber weiter, doch auch über ihn werden sich die Späteren nicht freuen. Denn auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Leiterschaft ist oft ein einsamer Ort. Könige sind oft einsame Menschen. Manager sind oft einsame Menschen. Pastoren sind oft einsame Menschen. Vor allem, wenn sie nicht lernen oder sich nicht bewusst entscheiden, in Gemeinschaft zu leben. Und ich habe das beobachtet, Pastoren, die abgehoben sind und sich irgendwo zurückziehen in ihr Schneckenhäuschen, die sich von niemandem was sagen lassen wollen, sich nicht warnen lassen, steht hier. Aber Leidenschaft bringt per Definition Einsamkeit mit sich. Denn selbst wenn dir anfangs alle nachlaufen, spätestens wenn du deine erste Entscheidung triffst, wirst du es nicht allen recht machen können. Und dann teilen sich schon wieder. Und hier dieser junge König fängt super populär an, aber bis er alt ist, wird er eigentlich von denen, die ihm anfangs noch zugejubelt haben, wieder hier wie der Letzte behandelt. Und er ist ziemlich einsam. Ich finde das interessant, ne? Viele reißen sich um Leidenschaft, ne? Und so die ganze Diskussion um Älteste und so weiter. Es gibt auch einen Preis zu bezahlen, dass sie ihn fehlen hat. Ich persönlich genieße es, wenn ich mal bei Praiseland mitarbeiten darf und meinen kleinen Bereich habe, genießen kann, Gemeinschaft mit den Kids und all die ganzen schwierigen Entscheidungen, das dürfen dann die da oben treffen. Ja, wen schicken wir nach Hause oder wen nicht? Gibt es hier einen Jugendleiter, den wir disziplinieren müssen irgendwie oder zurechtweisen müssen? Man, so schwierige, so viele Entscheidungen, ja, evakuieren wir das Camp jetzt, wenn Gewitter ist oder nicht, die müssen die ganze Nacht aufbleiben, während wir schlafen und uns darauf verlassen, dass die ihren Job tun. Und ich genieße es manchmal wirklich, in dieser zweiten oder dritten Reihe mitzuarbeiten und mal nicht vorne zu stehen. Und es hat auch was. Alle wollen vorne sein, aber es gibt echt einen Preis zu bezahlen. Das sehen viele oft nicht. Und ich glaube, das ist für Leiter, ganz egal in welchem Bereich es ist, dass wir sehr aufpassen müssen, dass wir uns nicht isolieren. Ich denke, jeder Christ sollte Menschen haben, die in sein Leben sprechen können, von denen er offen ist und ehrlich ist und von denen er auch Korrektur annimmt. Ich meine, das ist die Tatsache, unsere Kultur geht in die Richtung, dass Menschen sich nicht mehr leiten lassen wollen oder sich auch nicht zurechtweisen lassen wollen. Und wenn du ein Problem in einer Gemeinde hast und irgendwer spricht das an, dann tschüss und dann gehst du in die nächste. Und ja, jeder will irgendwie mitreden, aber keiner will sich mehr leiten lassen heutzutage.
Ja, das merkst du schon bei der Jugend. Auszubildende, wenn du irgendwas sagst, dann kriegst du gleich eine Antwort. Boah. Ja, das stimmt schon.
Und wir versäumen geistliche Reife dabei. Denn wenn wir uns nicht zurechtweisen lassen, ich meine, lass uns ehrlich sein, wir sind alle nicht perfekt, okay? Wir können alle noch wachsen. Da gibt es Dinge in meinem Leben, da brauche ich Korrektur und Ermutigung und weiß den Herrn, für meine Frau, für den Ehepartner. Wir sehen das oft am deutlichsten. Wir alle brauchen Korrektur. Das Problem ist, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir uns nicht mehr demütigen können oder uns nicht mehr leiden lassen, wo wir uns nicht mehr unterordnen können, dann hören wir auf, geistig zu wachsen. Und Gott ist treu. Er wird uns züchtigen und er wird uns in Situationen bringen, wenn ich es mit der Person nicht lerne oder in der Gemeinde nicht lerne, dann wird er in der neuen Gemeinde zulassen, eine Situation, wo ich wieder hier an den Punkt komme. Und irgendwann muss ich mich einfach mir selbst stellen. Weil das Problem ist im Normalfall, das bin ich. Meine Einstellung, meine Lieblosigkeit, meine Selbstsucht, meine... Ich, das ist das Problem. Und ich nehme mich selber immer mit. Und wenn ich nicht bereit bin, mit mir umzugehen oder Jesus umgehen zu lassen, dann werde ich geistlich nicht wachsen. Ich habe letzte Woche in Zinsheim gepredigt über diese Stelle in Lukas Kapitel, was jetzt gerade? 3, 4. Ihr kennt die Stelle, Jesus als 12-Jähriger im Tempel. Und ich finde es unglaublich. Jesus sitzt im Tempel und unterhält sich mit den Theologen. Und die sind von den Socken. Ja? Also Jesus ist ihnen allen überlegen. Und seine Eltern suchen ihn verzweifelt, 2 Tage lang. Und sind dann ganz entsetzt, als sie ihn finden und ganz aufgerüttelt und aufgelöst und sagen, wie konntest du uns das antun? Und Jesus sagt, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein musste? Da, hallo, ist aber offensichtlich, dass ich hier sein muss. Seine Eltern hatten dieses geistliche Verständnis nicht. Und dann im letzten Vers von diesem Absatz heißt es, und Jesus ging mit ihnen nach Hause und war ihnen untertan. Und dann nahm er zu an Weisheit und Einsicht, also er ist körperlich und geistlich ist er gewachsen. Jesus war Gott. Er war perfekt. Denkt ihr, er war weiser als seine Eltern? Natürlich. Denkt ihr, er war geistlicher als seine Eltern? Denkt ihr, er wusste es besser? Und trotzdem ging er nach Hause und er war ihnen untertan. Und Gott hat uns alle in Beziehungen gestellt, In manchen Beziehungen sind wir die Leiter, aber dann gibt es auch andere Beziehungen für jeden Einzelnen von uns, wo wir geleitet werden. Sei es in der Familie, wo Gott den Männern sagt, dass sie Leiterschaft ausüben sollen, und den Frauen sagt, respektiert eure Männer, lasst euch leiten. Ihr Männer, liebt die Frauen wie Christus die Gemeinde. Sei es in der Gemeinde, wo Gott Leiterschaft schenkt und wo er den Gemeindegliedern sagt, ordnet auch euren Ältesten unter. Und zwar in der Art und Weise, dass sie ihren Dienst mit Freude tun können und nicht mit Trübsal. Macht ihnen das Leben nicht schwer. Den Kindern in der Familie, ihr Kinder, ordnet euch den Eltern unter. Ehrt Vater und Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Übrigens, also Gott stellt uns in Autoritätsverhältnisse rein. Am Arbeitsplatz, ihr Arbeitnehmer, gehorcht euren Arbeitgebern. Im Alm steht er auch wieder. Uiuiui, wird übrigens den Frauen auch gesagt in der Ehe. Das sind so die Worte, die uns so gar nicht gefallen. In Alm, ich meine, außer es ist gegen Gottes Wort. In der Gesellschaft, ordnet euch der Regierung unter. Und ich persönlich bin von meinem Herzen her Rebell, ich kämpfe mit diesen Dingen. Wenn auf der Autobahn so diese runde Schilder stehen und da ist eine 80er Geschwindigkeitsbegrenzung und das macht überhaupt keinen Sinn, ist meine natürliche Reaktion, dass ich so, pff, das wäre Blödsinn, ja, muss ich mich doch nicht dran halten. Aber das ist falsch. Und da muss Gott an mir arbeiten und ich muss lernen, mich unterzuordnen. Und ich denke, ich habe es schon mal erzählt. Ich hatte mal in der Arbeitsbeziehung so eine Situation, wo ich und mein Chef mir uneinig waren. Und ich bin heute noch überzeugt, dass ich recht hatte und dass es besser gewesen wäre, es so zu machen, wie ich gedacht habe. Aber er wollte es anders machen. Und ich hatte nicht die richtige Einstellung und habe das in Frage gestellt. Und das ist ja okay, man. Feedback, offenes, ehrliches Feedback brauchen wir alle. Aber dann irgendwo ist auch gut und dann ist es seine Entscheidung. Und ich habe nicht locker gelassen. Und irgendwann hat er mich dann ins Büro gerufen und hat mich echt so sau gemacht. Und ich würde sagen, auf ungute Art und Weise, war so ein sehr cholerischer Typ. Das war recht laut. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich in meinen Gedanken ganzen Argumente sind gerattert. Und ich wollte mich rechtfertigen und so weiter. Und ich kann mich erinnern, dass Gott in der Situation so klar zu meinem Herzen gesprochen hat und gesagt hat, halt den Mund. Ich möchte, dass du lernst, dich unterzuordnen. Ich möchte, dass du Demut lernst. Ich möchte, dass du lernst, deinem Chef zu dienen. Und wenn du es dann nicht lernst, dann wirst du es woanders lernen. Aber das ist keine Sache zwischen dir und deinem Chef. Das ist eine Sache zwischen mir und dir. Und es geht um geistliches Wachstum hier. Und ich habe den Mund gehalten und habe ein Stück weit eine Lektion gelernt. Hat eigentlich keinen Vordergrund, darüber zu reden. Wollt ihr noch was hinzufügen zu dem Absatz? Sonst würde ich gerne noch den nächsten Absatz schnell machen, weil dann haben wir für nächstes Mal ein einheitliches Thema. Da geht es dann um Reichtum und diese Dinge. Im nächsten Absatz geht es um Ehrfurcht vor Gott, eigentlich. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Und herantreten, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben, denn sie sind Unwissende, sodass sie Böses tun. Also Ehrfurcht vor Gott und hören. Tritt heran, um zu hören. Ich denke, das ist das Wesentlichste, von auf Gott zu hören, auf sein Wort zu hören. Ich meine, Gott hat zu uns gesprochen. Wir müssen zuerst hören, bevor wir anfangen, religiös zu werden und Dinge zu tun und Dinge zu machen. Und na, diese ganzen Diskussionen, die wir haben, ich meine, wir hatten es gestern, na, der Punkt ist, wir müssen zuerst hören. Wir müssen, egal um welches Thema es geht, wir müssen zuerst fragen, was sagt Gott uns in seinem Wort dazu? ganzen Wort und mal diese Grundlage haben und sie erstmal hören. Und der Tor ist derjenige, der nicht hört hier, sondern der einfach hier religiös wird und einfach Dinge anfängt zu tun, Schlachtopfer zu bringen. Ich kann an Nadab und Abihu denken, die Kinder von Aaron, die falsches Feuer dargebracht haben vor dem Herrn. Also irgendwie haben sie Gott nicht so gesucht oder die Dinge nicht so getan, wie Gott es haben wollte. Und sie sind dann mit ihren Räucherpfannen reingegangen und der Herr hat sie ausbrennen lassen. Ja, Feuer fing vom Himmel und die beiden waren weg. Warum? Weil sie nicht gehört haben. Die haben so ihr eigenes Ding gedreht und nicht auf Gott gehört. Und ich denke, für uns Christen ist es unabdingbar, dass wir eine Ehrfurcht vor Gott haben und eine Ehrfurcht vor seinem Wort haben. Ganz egal, was Gott sagt, ob das jetzt mir gefällt oder nicht, oder ob das jetzt, wie ich Dinge machen würde oder nicht, wenn Gott es so sagt, dann muss ich auf ihn hören. Punkt. Gott ist weiser als ich. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Und so müssen wir unser Leben leben. Und ich meine, es gibt Dinge, wie gesagt, Geschwindigkeitsbegrenzungen und so, wo ich nicht mit Gott übereinstimmen würde, mit diesen Eilen in der Bibel, ja, untertan zu sein, aber Herr, ich weiß doch besser. Nee, ich weiß es besser, sagt Gott, und du verstehst eigentlich so vieles gar nicht. Und echt ein Problem, wenn wir anfangen, Dinge zu tun, nicht auf Grundlage von Gottes Wort, Dinge, die wir nicht völlig verstehen. Und hier heißt es, sie sind Unwissende, sodass sie Böses tun. Gar nicht, dass die böse Absichten haben, aber sie waren Unwissende. Sie kannten Gottes Wort nicht. Die sind irgendwo, haben sie am Anfang mal falsch angefangen, hatten keine Erkenntnis und am Ende tun sie Böses. Also was neutral, nicht neutral ist moralisch gesehen. Die haben es nicht böse gemeint, in dem Sinn war es neutral, aber am Ende tun sie was, was böse ist. Und das ist, was Gott hier sagt. Deswegen, ja,
Entschuldigung. Wenn wir die Bibel lesen, wir kriegen ja eigentlich überall gesagt, was gut und was schlecht ist, ne? Und wir uns dran halten. Ne?
Ja, und ich meine, in den wesentlichen Dingen ist es sehr klar, wenn wir wirklich einfach nur mit offenen Herzen die Bibel lesen und unsere Brillen versuchen, so weit wie möglich, ich meine, wir sind nie völlig objektiv. Nein. Von dem her ist es besser, ehrlich zu sein auch. Aber soweit es uns möglich ist, versuchen mal einfach unsere Prägungen, Traditionen und so weiter hinter uns zu lassen und einfach Gottes Wort zu lesen. Und ich glaube, in den wesentlichen Dingen kommen wir sehr schnell zur Einheit. In anderen Dingen, die nicht so klar offenbart sind, kommen wir vielleicht nicht zur Einheit. Ne? So Themen wie Eschatologie, das Wiederkommen Jesu. Da hat es in der ganzen Kirchengeschichte unterschiedliche Sichtweisen gegeben, weil es einfach nicht so hundertprozentig klar ist. Und das ist okay. Aber trotzdem, wenn wir uns fragen, Gott, was ist deine Lehre über Eschatologie, kann ich nicht mit einem Buch anfangen von meinem Lieblingsprofessor oder Lieblingstheologen. Ich muss versuchen, mir alle Verse aus der Schrift erstmal rauszusuchen, die zu dem Thema sprechen oder Thema Arbeit oder Geben oder Finanzen oder was immer. Es ist für jeden Thema, wir müssen beim Wort Gottes anfangen. Ich finde es interessant hier, dass es heißt, Unwissenheit führt dazu, dass wir Böses tun manchmal, ohne dass wir es beabsichtigen. Aber wir fallen aus diesem Platz raus, den Gott für uns hat. Deswegen sagt er, sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenig. Also gerade wenn es darum geht zu beurteilen, was Gott tut oder was Gott in seinem Wort sagt. Ist das gut, ist das schlecht, ist es richtig? Es ist richtig, was Gott sagt. Anklage gegen Gott. Sei langsam. Gott ist im Himmel, du bist auf der Erde. Er ist der Schöpfer, du bist Geschöpf. Er ist unendlich, er ist allwissend, er ist allweise. Du bist sehr, sehr begrenzt. Also darum seien deine Worte wenig. Gott hat uns zwei Ohren gegeben und ein Mund. Ich glaube, allein das sollte uns schon was sagen. Wir sollen schnell sein mit Hören und langsam mit Reden, sagt uns der Paulus auch im Neuen Testament. Ich glaube, der Paulus oder ist es der Petrus? Und sagt er, denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede. Also wenn du viel beschäftigt bist, viel tust, dann wirst du irgendwann träumen, nachts von dem, was du getan hast. Und so verwende das als Bild, genauso ist es, wenn du viel redest, dann wird törichte Rede das Resultat davon sein. Wenn du nur viel bla 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 und du gibst überall deinen Senf dazu, obwohl du es gar nicht studiert hast oder wirklich drüber nachgedacht hast, aber ich habe die Meinung und ich habe die Meinung und das ist ein Wort an mich, weil ich ein Mensch bin, der zu allem eine Meinung hat. Frag mich mal, ich habe zu fast allen eine Meinung und eine Überzeugung. Aber wenn wir viel reden, kommen wir wieder irgendwann an den Punkt, wo wir törichte Rede haben. Das heißt, Rede, die eigentlich wieder abgekoppelt ist von Gott, aus der Beziehung zu Gott, aus der Beziehung zu seinem Wort. Es ist menschliche Weisheit, es ist nicht göttliche Weisheit. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, zögere nicht, es zu erfüllen. Denn er hat kein Gefallen an den Toren. Toren sind die hier, die viel reden und nicht nachdenken. Erst reden, dann denken oder Gott fragen.
Erst denken, dann reden. Erst denken, dann reden.
Genau, ja, umgekehrt. Erst denken, dann reden. Der hat kein Gefallen an den Toren. Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Ne? Sich bei Gott anfangen, nicht bei mir selbst oder meiner Kultur oder sonst irgendwo. Was du gelobst, erfülle. Konkret geht es hier um Gelübde für Gott. Oft machen wir ja das so als Deal mit Gott. Ne? Gott, wenn du das tust, dann verspreche ich dir das. Man sagt, besser nicht geloben, als dass du es nicht erfüllst. Jesus hat gesagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Schlicht und einfach. Nicht drum manipulieren, so wie die Pharisäer das getan haben. Wenn du beim Tempel schwörst, dann gilt es nicht. Aber wenn du beim Altar schwörst, dann gilt es. Und lauter diese Dinge, nee. Dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Deinen Mitmenschen gegenüber, auch Gott gegenüber. Gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch in Sünde bringt. Das erinnert mich an Jakobus Kapitel 3. Unsere Zunge kann viel Übel anrichten. Ne? Ich möchte nur ein paar Verse lesen. Die Zunge ist ein kleines Glied, Vers 5, und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Ein kleines Streichholz reicht für einen ganzen Waldbrand. Und wenn es einmal draußen ist, kannst du es nicht mehr zurückholen. Das ist auch, wenn wir was sagen. Mir geht es öfter mal so, dass ich mir denke, ach, hättest du nur deinen Mund gehalten. Aber es ist draußen und es brennt weiter, selbst wenn es mir leid tut. Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge zeigt sich unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Vers 10, aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Also langsam zum Hören, langsam zum Reden, schnell zum Hören. Erst hören, auf Gott hören, erst Gott suchen, dann reden. Gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch in Sünde bringt. Und sprich nicht vor dem Boten Gottes, es war ein Versehen. Vielleicht der Prophet, der ihn zurechtweist oder so, war nur ein Versehen, ups, war nicht so gemeint. Wozu soll Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Gott ist nicht happy drüber, wenn wir ihn falsch repräsentieren, wenn wir töricht reden, wenn wir Böses tun. Denn bei vielen Träumen und Nichtigkeiten sind auch viele Worte. Also worauf wir unseren Sinn richten, das kommt aus unserem Mund letztendlich dann auch heraus. Wie wir denken, so werden wir reden, so werden wir handeln. Und Endpunkt von diesem Absatz, eben Vers 6 ist, so fürchte Gott. Ehrfurcht vor Gott, das ist der Anfang der Weisheit. Wollt ihr da noch was hinzufügen zu dem Punkt? irgendwas angesprochen. Lass uns beten. Vater, danke für dein Wort. Und ich danke dir, dass du praktisch bist und dass du persönlich bist. Und ich danke dir, dass wir von Salomo, diesen alten Prediger, lernen dürfen. Und ich bitte dich, dass du diese Dinge, die wir heute gehört haben, beide in unseren Herzen bewegst. Und dass du unser Herz nach dir schenkst, ja, dass wir Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sind, so wie David. Hilf uns, auf unsere Zunge aufzupassen. Hilf uns, immer dich zu achten und bei dir anzufangen und auf dich zu hören. Hilf uns, demütig und untergeordnet zuerst dir zu bleiben. Hilf uns, im Glauben zu leben. Und Vater, ich möchte für uns beten, für jeden Einzelnen und für uns als Gemeinde, als Ganzes. Lehr uns, in Gemeinschaft zu leben, wirklicher Koinonia, Gemeinschaft, sodass wir gesegnet sind und dass wir ein Zeugnis sind vor der Welt und dass Menschen zu dir finden. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.